liebe Gemeinde in Grevenbruch, meine lieben Schwestern und meine lieben Brüder, ich freue mich wieder hier zu sein. Falls noch irgendwo Verwirrungen bestehen, weil nicht ein Dieter Schwab hier vorne steht, sondern eine Amalia Schwab. Ich bin heute die Vertretung, sage ich mal, von meinem Vater, weil sich zwei Termine überschnitten hatten aus Versehen. Meine Lieben, ich wünsche euch von hier oben einen schönen Sabbatmorgen, für diejenigen, die ich noch nicht begrüßt habe. Und es ist wieder ein Anlass für uns, Gott dankbar zu sein, dass wir einen ruhigen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir diese Gemeinsamkeit wieder haben, diese Gemeinschaft und diese Gemeinde, weil das ein Privileg ist, weil das nicht alle unsere Geschwister haben und in dieser Ruhe, in dieser schönen Gemeinschaft, in Ruhe Gottesdienst feiern zu dürfen. Für mich persönlich fängt Gnade genau hier schon an. So, was habe ich für ein Thema mitgebracht? Ich habe für euch, ich glaube, das Büchlein haben wir alle in irgendeiner Art und Weise und Form. Die Bibel. Was ist das wichtigste Werkzeug für uns als Christen oder Siebenten-Tags-Adventisten nochmal genauer zu sagen? Ja, das gute Stück, die Bibel. Heilige Schrift. Warum? Das ist ein ganz besonderes Buch, ne? Das ist das Wort Gottes. Und deswegen möchte ich mit euch ein bisschen näher darüber sprechen. Alles, was wir annehmen, alles, was wir lehren, was wir studieren, das nehmen wir hier raus. Und alles muss darin auch belegbar sein. So viele Autoren, die darin geschrieben haben, so viele Leute aus unterschiedlichsten Zeiten, mit unterschiedlichem Background, also mit Hintergrund. Und trotzdem ist kein einziger Widerspruch zu finden. Die Heilige Schrift widerspricht sich nicht, in keiner Art und Weise, weil ein Heiliger Geist das Ganze geleitet hat. Und das ist das ganz Besondere. Gott selbst nahm Einfluss auf diese Schrift. Deswegen nennen wir es auch Heilige Schrift. Und über so viele Persönlichkeiten wurde berichtet, aber vor allem von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich weiß nicht, ob euch jemals, ob ihr die Frage gestellt bekommen habt oder ob ihr vielleicht euch selbst das mal gefragt habt, ob das jetzt in kurzer Zeit war oder ob das schon länger her ist, warum Jesus Christus, als er doch gelebt hatte, nicht ein einziges Buch geschrieben hat. Zum Beispiel, wir haben hier Buch Johannes. Johannes hat geschrieben, wir haben hier Buch so und so und so. Jesus war hier zu Lebzeiten da, aber er hat kein Schriftstück hinterlassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal gefragt habt, warum das so. Zu jeder Situation eine passende Antwort. Hier sagt jemand das, dann antwortest du so. Machst du so, hast du die Situation, dann machst du so. Ihm war das ja nicht fremd, wie ein Mensch denkt oder fühlt oder aus der Situation kommt, aber da ist jetzt keine kleine Passage, die er geschrieben hat. Oder mehrere Kapitel, sage ich mal. Er hat nicht geschrieben. Aber was er tat, was er getan hat, das hat so viel mehr Wert und hat so kräftige Spuren hinterlassen, dass wir sogar noch heute darüber sprechen. Ich glaube, wir würden nicht heute hier sitzen, wenn wir nicht eine gewisse Hoffnung haben oder wenn Jesus nicht irgendwas Wichtiges in seinem Leben gemacht hat, sage ich mal. Er hat nicht geschrieben, aber er hat gelehrt. Er hat den Menschen zugehört. Er hat so viele Menschen geheilt. Und er hat die Leben von so vielen Menschen verändert, so derartig, auch meins. Es ist was ganz Besonderes. Und ich finde es interessant, wir haben ja beispielsweise unsere vier Evangelien. Hier, wir nehmen jetzt unsere Heilige Schrift, wir haben die vier Evangelien und roundabout sagen sie ja eigentlich dasselbe von der Kernessenz. Sie beschreiben das Leben Jesu. Aber ich finde es so interessant, wie sie aufgebaut sind. Ganz anders. Ich nehme beispielsweise Matthäus. Matthäus hat sich für seine jüdischen Leser eher gewidmet. Also die schon wissen, den ganzen Hintergrund kennen und denen ist da die ganzen Fachbegriffe sozusagen nicht fremd. In dem Alten Testament, oder häufig ist das so, wenn eine neue Person auftaucht, wird erstmal Stammbuch ausgepackt. Woher kommst du her? Wer sind deine Eltern? Wer sind deine Großeltern, Großgroßeltern? Und. Wo kommst du überhaupt her? Das ist ziemlich häufig so, dass erstmal ein Stammbaum ausgepackt wird. Und Matthäus hat das genauso gemacht. Der hat erstmal das Stammbaum von Jesus erstmal ausgepackt. Grund dafür natürlich, weil er damit zeigt, das ist unser alttestamentlich prophezeiter Messias. Das ist in dem Sinne seine Kernessenz. Deswegen fängt er so an. Und Markus und Lukas, die machen das wiederum anders. Die fangen mit Johannes den Täufer an. Weil Johannes der Täufer derjenige ist, der auf ihn zeigen wird, also vor ihm kommt. Und dann kommt direkt schon Jesus. Dann kommen sie direkt in die Geschichte rein und sagen, was ist da passiert. Ich finde aber interessant, wenn wir dann bei Johannes lesen, also wir haben 4 Evangelien, immer noch nur 4, und alle gehen es komplett anders an. Johannes macht es wieder komplett anders. Johannes macht eine Parallele zum ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Ich glaube, jedem ist geläufig, die Bibel fängt an mit, am Anfang schuf Gott. Und Johannes fängt so ähnlich an, er sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und später auch im selben ersten Kapitel, im 14. Vers, sagt er, und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was nehmen wir daraus, wenn wir das Ganze lesen? Jesus ist das Wort. Er brauchte gar nicht zu schreiben, weil die Heilige Schrift von vorne bis hinten hier im Prinzip das Buch Jesus ist. Es wird von ihm berichtet und von unserer Menschheitsgeschichte und allem, was dazugehört. Und mit seinen Taten hat er gezeigt, wer Gott wirklich ist. Er hat das Bild Gottes richtig gestellt. Und das ist das, was die Menschen gebraucht haben. Das, was Jesus getan hat, das ist das, was wir brauchen. Und deswegen heißt die Schrift auch Testament. Ich glaube, wir kennen Testament, das ist schon ein geläufiges Wort in der Bürokratie. Testament ist ein Schriftstück, bei dem eine Person festlegt, was mit ihrem Besitz geschieht, wenn sie verstirbt. Einer kriegt das, der andere kriegt so. Das ist so bei uns jetzt unter uns Menschen geläufig. Es geht um Erbe. Und diejenigen, die an ihn glauben, sind automatisch Erben. Wir sind Erben. Und wir erben das ewige Leben. Das ist das Evangelium. Ganz kurz runtergebrochen. Aber was uns wirklich bewusst sein sollte, beziehungsweise das haben wir ziemlich viel auch in der Sabbatschule besprochen, was ist eigentlich in Golgatha wirklich passiert? Wer ist Jesus für mich? Wir sitzen hier mit unseren schönsten Kleidungen, sauber, glücklich, wir reden über Gottes Liebe. Wir singen, wir lobpreisen ihn, wir hören Predigt, alles was dazugehört. Aber verstehst du, was der Herr für dich getan hat? Ellen White sagt nicht umsonst, deswegen betone ich es nochmal, Ellen White sagt es nicht umsonst in ihren Schriften, 1000 Jahre. 1000 Jahre wird es im Himmel brauchen, bis wir auch nur ansatzweise verstehen, was mit dem Erlösungsplan wirklich auf sich hat. Die ganzen Hintergründe verstehen und alles, was dazugehört. Aber trotz dessen haben wir alle Informationen schon heute erhalten, die wir brauchen, um das ewige Leben zu bekommen. Wir haben schon heute das, was wir brauchen. Und deswegen möchte ich mit euch heute über Jesus und sein Werk nachdenken. Das, was er uns hinterlassen hat, das, was er getan hat. Und da müssen wir ganz von Anfang an beginnen, also wirklich schon ganz am Anfang. Es begann alles mit Satan, der höher sein wollte als Gott. Der sich irgendwo hochstellen wollte, der besser sein wollte. Und so fing das ganze Chaos, sage ich mal, ja an. Mit seinen Lügen hat er sogar Engel verführt. Und das lässt sich ja so leicht sagen, er hat ein paar Engel verführt und belogen. Aber wenn wir darüber nachdenken, was Engel eigentlich sind, die waren nicht naiv oder dumm. Und trotzdem hat er geschafft, dass sie gefallen sind. Aber sein Ziel war es nun mal, Gottes Bild falsch darzustellen, anders darzustellen. Gott sei ein Tyrann, Gott macht, was er möchte und. Und das hat er auch erfolgreich bei Paar geschafft. Und dieses Prinzip, das hält auch bei uns heute auf der Erde auch noch an. Also wie häufig hören wir das? Die Fragen wie, wenn es doch Gott gäbe, warum gibt es noch so viel Leid? Warum sterben so viele Unschuldige? Warum sterben so viele Kinder? Warum werden sie krank? Und das sind teilweise sehr viele sensible Themen, Jeder hat irgendwo seine Geschichte. Vielleicht habt ihr auch irgendwas, was euch auch mal passiert ist, wo auch ihr was mitbekommen habt. Warum passiert das alles? Warum herrscht so viel Ungerechtigkeit? Wenn wir doch Gesetzestexte und so weiter haben, warum kriegen wir es nicht hin, irgendwie Frieden zu bekommen? Wieso kriegen wir es nicht hin, dass derjenige, der Recht hatte, nicht das Recht bekommt? Weil Satan die ersten Menschen betrogen hat. Wir tragen die Konsequenzen heute. Wie leicht mag man aber heute auf Eva hinabschauen und sagen, ja, jetzt nicht sehr klug, ne? Dass plötzlich eine Schlange mit dir redet und ja. Also ich lasse das jetzt mal stehen, ne? Aber wie leicht ist es jetzt heute zu sagen, Eva, ist alles deine Schuld, wegen dir sitze ich jetzt hier, ich habe Schmerzen, mein Rücken und das alles hätte doch gar nicht sein müssen. Aber ich möchte ehrlich beleuchten, dass ihr euch auch ehrlich mal fragt, auch an mich selbst, bin ich wirklich besser als sie? Eva wurde niemanden zum Sündigen gezwungen. Und du wirst es heute auch nicht. Natürlich lastet auf uns eine über 1000 Jahre schwere Sünde auf uns. Das bestreite ich nicht, das stimmt. Aber dich zwingt keiner. Und trotzdem machen wir Fehler. Und wir entscheiden uns manchmal auch falsch. Vielleicht auch manchmal mehr. Sünde heißt nämlich Trennung von Gott. Und Trennung von Gott, das ist die Ursache von Leid. Es war auch in meinen Augen absehbar, wenn wir jetzt wirklich bei diesem Sündenfall bleiben, bei Adam und bei Eva, es war absehbar, dass Adam diese Frucht auch essen wird. Ich meine, er hatte auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache das nicht. In der Bibel steht in Kolosser 1, Vers 15, zu Jesus bezogen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und zu Adam so ähnlich, im 1. Buch Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. So wie Adam damals gehandelt hat, es hätte nicht anders sein können, weil er sonst nicht von Gott gewesen wäre. Nach dem Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, heißt es nämlich, Gottes Willen zu verstehen, Gottes Willen umzusetzen, das übereinstimmt, in Harmonie zu leben, gesund zu sein, glücklich zu sein, rein und ganz viele Dinge, die schön sind, sage ich mal, die guten Dinge, aber auch vor allem zu lieben. Es steht geschrieben, Gott ist die Liebe. Es hätte auch Gott egal sein können, was mit uns passiert. Also es hätte nicht daran gescheitert, dass er neue Wesen kreieren könnte oder neue Menschen. Daran scheitert es nicht, unser Herr ist allmächtig. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, okay, die Menschen lassen wir jetzt mal aussterben, die haben jetzt nicht so gut geklappt, machen wir nächstes Mal besser. Das hat er nicht gemacht. Und es wäre so leicht gewesen. Die Regel besagt Sünde gleich Tod. Und das wäre dann das Ende der Menschheitsgeschichte. Aber Gott hat nicht so gehandelt. Er hat es nicht so stehen lassen. Weil ihm, wie wir es auch eben festgehalten haben, jeder Mensch am Herzen liegt. Jedes Geschöpf ist ihm wichtig. Er liebt uns. Und deswegen hat er auch von Anfang an einen Plan gehabt für uns. Für einen allmächtigen Gott ist ja nichts unmöglich. Und für ihn ist auch nichts ein Geheimnis. Er wusste von Anfang an natürlich, was geschehen wird. Und er hatte von Anfang an auch einen Plan, was er tun wird. Und er kannte dich. Noch bevor du geboren warst, noch bevor du zur Welt gekommen bist, kannte er dich. Er wusste schon vorher, wer du bist. Er weiß, wo du wohnst. Er weiß, wie du denkst. Er weiß, was du für eine Kindheit hattest, was du jetzt gerade machst, was dich beschäftigt oder auch nicht beschäftigt. Und er hat sich entschieden, für dich zu sterben, damit du gerettet wirst. Und deswegen macht es auch Sinn, wie damals Adam auch gehandelt hat. Er hat Eva so sehr geliebt, er wollte keine andere. Er wollte keinen Ersatz oder irgendwas in die Richtung. Eine solche Eva gab es nicht zuvor und wird es nicht ein zweites Mal geben. Vielleicht habt ihr auch schon eine kleine Parallele erkannt, wo ich jetzt den Bogen auch drüber machen möchte, zum Buch Offenbarung. Denn in Offenbarung steht, falls ihr nachlesen wollt, im 19. Kapitel, Vers 7, Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Braut. Wer ist die Braut des Lammes? Heilige oder Engel?
Gemeinde.
Das sind wir. Wir sind die Braut. Die Gemeinde Gottes. Und es steht im Epheser, aber wie die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, um sie sich selbst als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei, die weder Flecken noch Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Die Parallele: Adam liebt Eva, der Bräutigam liebt seine Braut, Jesus liebt seine Gemeinde, uns. Eine Liebe, dieselbe Liebe, die den Tod nicht fürchtet. Adams Reaktion war schon die erste Andeutung auf Jesu Opfer. Adam liebte Eva und hat den Tod in Kauf genommen, nur um Gemeinschaft mit ihr zu haben. Schließlich hat er sie geliebt und wollte nicht ohne sie. Retten konnte er dennoch weder sich, noch Eva, noch irgendwen seiner Nachkommen. Das ist ihm nicht möglich. Jesus Christus hingegen liebt die Menschen, hat sich in diese Welt gebären lassen, um zu dienen, indem er starb für sie. Gute Nachricht, er kann uns retten. Er kann uns. So wie Adam seine Frau liebte und starb, so liebt Christus alle Menschen und starb für sie. Deswegen heißt es auch Braut und Bräutigam, denn Jesus hat uns gerettet und einen Bund für uns ermöglicht. Es gibt nicht umsonst die Bibelstelle, Adam, den ersten Menschen, erschuf Gott aus Staub von der Erde, aber der neue Mensch, Christus, kommt vom Himmel. Also durch den ersten Adam sind wir gefallen und durch den zweiten Adam, Christus, sind wir erlöst. Man muss nur, und jetzt kommt der Knackpunkt, an ihn glauben. Glauben. An dieser Stelle gehe ich mal auf Glaubenshelden ein. Wir haben ja einige in der Heiligen Schrift, die Glaubenshelden, die wir so kennen. Aber was ist ein Held? Ich nehme jetzt mal eine moderne Definition. Ich habe jetzt einfach mal gegoogelt, was ist ein Held? Da kam raus, jemand, der sich mit Unerschrockenheit, mit Mut einer schweren Aufgabe stellt, eine ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihm Bewunderung einträgt. Also jemand Tapferes, den man dafür bewundern kann. Ich würde behaupten, im christlichen Sinne sehen wir das ein bisschen anders. Im christlichen, geistlichen Sinne ist das für uns jemand, der mit Gott eine ganz besondere Bindung hatte. Der was Besonderes erlebt hatte und diese Gemeinschaft hatte. Und wir haben sehr viele von ihnen in der Heiligen Schrift. Und wir können auch von ihnen lernen. Von Noah bis Abraham, von Jakob zu Mose, irgendwann David und. Das sind sehr viele. Und ich finde interessant, zumindest ist es mir noch nicht passiert, dass jemand mir das entgegengesagt hat, keiner, den ich kenne bisher, zweifelt daran, dass wir sie nicht im Himmel sehen werden, wenn sie erlöst sind. Zumindest habe ich noch keine Gegenmeinung jemals gehört. Das kann auch anders sein, ne? Aber ich habe noch nie jemanden gehört, der gezweifelt hat, dass sie nicht im Himmel sein werden. Noah, ich will nur kurz seine Definition. Ein gerechter Mann, ohne Tadel zu seinen Zeiten, und Noah lebte mit Gott. Zitieren, hat gesündigt. Abraham, unser Glaubensvater, gesündigt. Jakob wurde zu Israel umbenannt, gesündigt. Mose, der das hebräische Volk aus dieser Sklaverei rausgeholt hat, zurück nach Hause, ins versprochene Land, gesündigt. David wird genannt ein Mann nach dem Herzen Gottes, hat gesündigt. Und das könnte ich jetzt sehr weit fortführen. Was ich damit aber zum Punkt sagen möchte, wir zweifeln nicht, dass diese Person, dass diese Glaubenshelden im Himmelreich sein werden. Dabei waren sie alle Sünder. Keine Ausnahme. Oder vielleicht kennt ihr einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester, wo ihr denkt, so muss ein guter Christ sein. Das ist wirklich ein Vorbild, so sollte man sein. Gibt es auch. Aber man muss sich dieser Illusion bewusst sein, dass jeder seine Schuld trägt und jeder seine Schulden hat oder seine Verantwortung trägt. Und wichtig ist, sich zu erinnern, den einzig wahren Helden, den ich wirklich als Vorbild nehmen darf, ist Christus. Kein anderer. Es gilt natürlich das Prinzip, das haben wir auch in der Sabbatschule auch gesagt, prüfet und behaltet das Gute. Wir dürfen natürlich gucken und sehen, hier, ich finde gut, wie der Bruder das so macht. Dass er guckt, wie ist der Kontext, der geschichtliche Kontext noch dazu. Ich finde gut, wie die Schwester wirklich beharrlich im Gebet bleibt. Oder dass sie fastet zu manchen Zeiten. Es gibt ganz viele Punkte, wo wir sagen, das und das finde ich gut, das und das will ich auch behalten oder so machen. Und das dürfen wir dann auch so machen. Wir dürfen das als Ansporn nehmen, zu sagen, ich nehme das als Inspiration, ich will das jetzt auch so umsetzen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir dürfen nur nicht denken, diese Person sei heilig. Das führt schnell zur Enttäuschung. Und Enttäuschung führt sehr schnell zum Abfall. Vorsichtig sein. Muss man sehr, sehr vorsichtig sein, denn das passiert so, so schnell. Ellen White hat im Buch Leben Jesu, Seite 35, näher erläutert. Das gebrochene Gesetz Gottes forderte das Leben der Sünder. Nur einer, der Gott gleich war, konnte für dessen Übertretung Sühne leisten. Niemand außer dem Sohn Gottes, dem Gesetzgeber, war imstande, die gefallenen Menschen vom Fluch des Gesetzes zu befreien und wieder mit dem Himmel in Einklang zu bringen. Und er war bereit, die Schuld der Sünder auf sich zu nehmen, um die Verlorenen zu retten. Die Texte erklären sich schon von selbst, finde ich. Und wenn ich jetzt mal Römer dazu nehme, der das nochmal schön erklärt, Kapitel 4, die ersten zwei Verse. Ich möchte das jetzt noch deutlicher machen, steht da. Wodurch konnte Abraham, der Stammvater unseres jüdischen Volkes, vor Gott bestehen? Wegen seiner guten Taten? Damit hätte er zwar bei den Menschen Ruhm und Ansehen gewinnen können, nicht aber bei Gott. Nicht aber bei Gott, steht da. Was heißt es überhaupt, Christ zu sein? Jetzt an der Stelle zu fragen, was ist ein wahrer Christ? Wir sagen ja, wir sind Christen. Wir sagen, ich bin ein Siebenten-Tags-Adventist. Was bedeutet das? Bin ich automatisch gerettet, wenn ich sage, ich bin Siebenten-Tags-Adventist, ich kenne die Wahrheit? Reicht das schon aus? Nicht ganz, sage ich mal. Nicht ganz. Christ ist eine Ableitung von Jesus Christus. Christus bedeutet der Gesalbte. Ist Messias mit gemeint? Der von Gott Erwählte. In Offenbarung steht auch, auf seinem Gewand an der Hüfte stand der Name König über alle Könige, Herr über alle Herren. Ein Christ zu sein heißt, ihm anzugehören, diesem zu folgen, unserem Jesus zu folgen. Jesus hat auch eine Antwort für uns gegeben, was ein wahrer Christ auch tun sollte, wie man sein Nachfolger wird. Denn im Lukas-Evangelium, im 9. Kapitel, Vers 23, hat es ganz kurz und knapp erklärt. Lukas 9, Vers 23, darin steht, danach wandte sich Jesus an alle, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Täglich. Nicht einmal im Leben bei der Taufe. Nicht einmal wöchentlich am Sabbat, am Gottesdienst. Nicht einmal hier oder da, täglich. Täglich müssen wir das tun. Ich werde in meinem Leben nicht an einen Punkt kommen, wo ich sagen kann, ich bin ein guter Christ. Fertig. Jetzt bin ich bereit, jetzt bin ich perfekt. Das wird nicht passieren. Es gibt immer höher und höher. Die Frage ist, wie gehe ich mit Situationen und Problemen heute um? Wie reagiere ich in diesem Leben? Das ist alles meine tägliche Arbeit, sage ich mal. Ich möchte ein guter Christ sein. Mein Leben widmet sich der Hoffnung auf Christus. Und ich weiß das. Und er weiß es und er hat sich für uns hingegeben. Ein Christ zu sein, ist ein Vollzeitjob. Ich bin nicht einmal am Sabbat ein Christ. Ich bin wirklich immer ein Christ. Ich bin auch ein Christ, wenn keiner hinsieht. Und darauf muss man achten. Jeden Tag, in jeder Sekunde. Es werden so viele Situationen kommen, wo wir reagieren müssen, wo man uns fragt oder irgendwas passiert oder kann alles sein. Also da ist eine breite Variation. Die Frage ist, Wie handle ich? Wie reagiere ich? Wie denke ich? Will ich mit Gottes Liebe und Geduld handeln? Oder will ich es anders machen? Und vor allem in Konflikten, dann wenn es schwer wird, dann zeigt sich der wahre Charakter, an dem wir versuchen zu arbeiten. Ich finde es immer interessant, da muss ich mich auch meine eigene Nase fassen. Man redet gerne über Geduld, man redet über solche, und dann stehe ich im Stau und denke mir, warum? Ich habe gelernt, wenn ihr betet um Geduld, dann, ja, dann müsst ihr es lernen. Dann passiert es nicht von hier auf gleich, dass, wie wir gelernt haben, wir werden gezüchtigt, wir werden erzogen wie Kinder. Es gehört zum christlichen Leben dazu. Es wird alles Mögliche passieren. Situationen, die uns ärgern, Situationen, wo wir vielleicht bedrückt sind. Das Wichtige ist wirklich, an Christus zu halten und zu entscheiden, jeden Tag für ihn. Es gibt nichts Wichtigeres in diesem Leben, als immer an ihn zu halten. Nichts Wichtigeres. Jetzt könnte jemand sagen, ich bin ein langjähriger Sieben-Tags-Adventist. Es ist ja was Klares. Ich habe nichts Neues eigentlich erzählt. Es ist auch nichts Neues. Aber es ist für uns eine Ermahnung. Wir müssen immer daran denken und wir dürfen es nicht vergessen. Beispielsweise auch lauwarm werden. Dieses neutral, ja, ist so. Das darf nicht bei uns passieren. Wir müssen immer daran denken. Wer ist Jesus Christus für mich? Was hat er getan? Möchte ich ihm nachfolgen? Und das, damit sollen wir jeden Morgen auch beginnen. Wir wollen Gott nah sein. Wir beten, wir singen, wir feiern Gottesdienst. Ich will betonen, die Jünger von Jesu, die waren ihm auch sehr nah. Die haben alles live miterlebt. Die Lehren, die Heilung. Ich denke mir jedes Mal, das ist etwas so Besonderes, wenn du wirklich daneben saßt. Aber auch sie mussten lernen. Auch sie waren nicht perfekt und mussten sehr viel noch lernen. Aber wir heute auch. Das ist kein Unterschied. Es ist auch nicht schlimm. Wir müssen nur aufpassen, nicht aufzuhören, unser Herz an Jesus Christus zu übergeben. Nur so erkennen wir den Unterschied. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, jetzt mal so als Gedankenfrage. Wer ist euer Lieblingsjünger? Gibt es irgendwen, der euch interessiert hat, wo ihr gesagt habt, ich finde seine Geschichte eigentlich ziemlich interessant, wie er ist? Wessen Geschichte hat euch ermutigt? Egal, was eure Antwort sein wird, ich unterstelle jetzt mal, es wird ganz bestimmt nicht Judas sein. Vermute ich jetzt mal. Das kann natürlich auch jemand sagen, nee. Judas wurde auch geliebt. Und er war Jesus Christus sehr nah. Er war auch live dabei. Aber bekannt ist er heute als Verräter. Als Verräter. 30 Silberlinge. Ich weiß nicht, ob ihr ungefähr wisst, wie viel 30 Silberlinge wert sind. Es gibt ein paar Bibelstellen, die sich mit rechtlichen Fragen beschäftigen, also Mosebücher. Und dann gibt es in manchen Übersetzungen machen die auch so schöne Überschriften, das fand ich sehr interessant, da steht Schadensersatz. Da freut sich ja der Jurist auch, wenn man solche Wörter schon sieht, ne? Jedenfalls im zweiten Buch Mose, im 21. Kapitel, Vers 32, betitelt mit Schadensersatz, steht kurz und knapp, aus meinen Worten gesagt, was passiert, wenn dein Rind irgendwen verletzt oder tötet? Dann wird das gestaffelt. Was ist, wenn er einen Menschen, also einen Erwachsenen, tötet? Was passiert, wenn er ein Kind tötet? Was passiert, wenn er hier noch irgendwas? Und dann ganz, ganz am Ende, im letzten Punkt, was passiert, wenn dein Rind einen Sklaven von dir tötet? So, und dann steht da, wenn dein Rind einen Sklaven umbringt, musst du 30 Silberlinge Schadensersatz zahlen. Jetzt nochmal in meinen Worten gefasst. Sprich, Judas ist mit Jesus so viel umhergezogen. Er hat diese Nächstenliebe gesehen, wirklich mit seinen Augen gesehen, die Lehren live miterlebt und hat sich letzten Endes dafür entschieden, ihn für einen Sklavenpreis zu verraten. Ein Sklavenpreis. Und die Soldaten banden Jesus fest und nahmen ihn mit. Niemand konnte ihm etwas anhängen. Man versucht es mit falschen Beweisen, mit Falschzeugen. Man hat mit allen Mitteln versucht, ihn zu verurteilen. Und Jesus hingegen erwiderte nichts. Nur bei den Fragen, ob er Gottes Sohn sei oder König der Juden, antwortete er mit, du sagst es. Und Stunde um Stunde voller Qualen verging und Jesus hat sich nicht gewehrt. Er ließ alle Misshandlungen über sich ergehen. Aber Jesus machte Judas auch keine Vorwürfe. Aber er wusste, dass dieser nicht wirklich bereute, auch wenn er das mehrfach gesagt hat. Er hat nicht wirklich bereut. Reue ohne ehrliches Herz führt zur Zerstörung. Hier in diesem Fall Zerstörung. Judas hat sich das Leben genommen. Er hat sich das Leben komplett genommen und damit zerstört. Auch daraus, aus so einer tragischen Geschichte, dürfen wir heute eine Lehre tragen. Es muss ja nicht dabei stehen bleiben. Wir können das auch für uns anwenden und sehen, Judas war Jesu physisch sehr nah. Sein Herz hingegen sehr weit entfernt. Um Längen entfernt. Und das ist eine Warnung. Es ist möglich, dass wir uns mit geistlichen Themen beschäftigen. Ja, ich habe meine Sabbatschule heute Morgen gemacht. Fertig. Ich habe heute vorm Schlafengehen gebetet. Check. Es kann sein, dass wir uns mit geistlichen Themen beschäftigen. Aber das Wort nicht wirklich zu Herzen nehmen. Es studieren, aber gar nicht wirklich lesen, nicht hören. Und das Kreuz nicht auf uns genommen haben. Es steht geschrieben, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Judas hier in diesem Fall hat sich nicht für Jesus entschieden. Aber für wen entscheidest du dich? Judas Geschichte zeigt für uns, räumliche, oberflächliche Nähe, das ist nicht genug. Das bringt uns nicht weit. Wir müssen ihn noch annehmen. Es werden viele Menschen erlöst sein. Welche, die sich von Gott leiten lassen, welche dies gar nicht bewusst merken, von allen Seiten werden sie kommen. Welche, die nicht viel über die Bibel wissen, aber Jesus als ihren Gott angenommen haben. Von überall her. Und Fakt ist, nur weil ich mich als ein Siebenten-Tags-Adventist betitel, bin ich noch lange nicht erlöst. Ich weiß gerade, weil ich einer bin, dass ich eine größere Verantwortung trage. Weil ich weiß, was die Wahrheit ist. Ich sehe immer noch Fehler an mir. Noch heute. Aber das Schöne ist, ich darf noch heute an sie arbeiten mit Gottes Hilfe. Ich habe noch die Chance. Und das ist der Punkt. Ich kann so viel über die Bibel wissen. Die Geschehnisse einordnen. Zeitlich, kulturell. Ich kann von hier oben predigen. Aber das rettet mich nicht. Ich muss Jesus annehmen. Ich muss an ihn glauben. Und ich bin überzeugt, dass er der Sohn Gottes ist. So wie mein persönlicher Erlöser. Und das bringt uns ins Himmelreich. Er hat alles für uns getan. Und wir brauchen uns nicht vom Tod zu fürchten. Wir werden zwar unsere Augen kurz schließen, aber im nächsten Moment sind wir im Himmelreich bei ihm. Neben ihm. Nicht, weil ich gut genug war, sondern weil Jesus für mich gestorben ist. Und diese Liebe und Botschaft, die möchte ich weitergeben. Ellen White schreibt, Seite 18, auch Leben Jesu, Christus wurde so behandelt, wie wir es verdient haben, damit wir so behandelt werden, wie er es verdient hat. Er wurde um unserer Sünde willen verdammt, an der er keinen Anteil hatte, damit wir durch seine Gerechtigkeit, an der wir keinen Anteil haben, freigesprochen werden können. Er litt den Tod, den wir erleiden müssten, damit wir das Leben empfangen können, das ihm gehört. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, Vers 5b. Und in Galater 3, Vers 26, denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. In einem Punkt. Wie wir am Anfang schon festgehalten haben, sind wir Kinder. Kinder sind auch Erben. Und wir werden das ewige Leben erben. Nicht, weil ich etwas gemacht habe, was Ansehen erwecken könnte, sondern weil ich aus tiefstem Herzen überzeugt bin, dass Jesus mein Retter ist. Es könnte sich jemand hier vorne hinstellen und mit der schiefsten Stimme, die du je gehört hast, singen. Und dennoch kann diese schiefste Stimme für den Herrn Wohlgefallen bewirken, wenn es aus Ehrlichkeit kommt. Wenn man das wirklich ehrlich macht. Wir machen uns hier nichts vor. Wir sitzen hier, wir singen, wir lobpreisen, wir predigen. Am Ende des Tages sind wir keine Heilige. Das ist klar. Wir tragen unsere Lasten, wir haben alle unseren Alltag, unsere Arbeit, Schule, Universität und wir leben auch alle das erste Mal auf dieser Erde. Wichtig ist nur, dass wir auf Jesus Christus bauen und in ihm wachsen. Es gibt so einen Spruch, der steht in Sprüche 24, Vers 16. Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Nicht aufhören, weiterlaufen, weitergehen mit Christus. Es gibt niemanden, der das Leben so sehr verändern kann, wie Jesus es schon so bei wirklich vielen gemacht hat, bei so vielen Menschen getan hat. Was tat er für dich? Das will ich als eine kleine Sabbathausaufgabe euch aufgeben, zum Nachdenken oder vielleicht auch darüber zu sprechen. Was tat er für dich? Ich wünsche uns allen Gottes Segen und dass seine Liebe uns so reichlich erfüllt, dass wir verändert werden und das auch weitergeben. Aber das alles fängt nur mit einer Frage an. Wer ist Jesus für mich? Amen. Amen.